Es ist ja so, jeder Hundemensch denkt, er hat Ahnung. Ich habe das letztens irgendwie auch mit einem Fahrlehrer besprochen, der sagt auch, es gibt niemanden, der sagt, der kann nicht gut Auto fahren. Und bei mir ist es halt so, dass alle immer denken, sie haben Ahnung. Und so auch ich. Und ich dachte halt, hatte schon Hunde und ich kenne mich gut aus. Und dann habe ich eben einen Hund adoptiert aus dem Tierschutz. Im Nachhinein betrachtet ein völlig normaler, durchschnittlicher Hund, der halt einfach nicht besonders gut erzogen war und an der einen oder anderen Stelle einfach andere Regeln und so weiter gebraucht hätte. Ja, und mit dem war ich dann so überfordert, dass ich teilweise wirklich heulend auf der Straße stand, weil ich nicht mehr weiter gewusst habe.
Was seht ihr zuerst, wenn ihr euer Insta aufmacht? Vielleicht geht's euch wie mir und alles ist voller Hundevideos. Hier ein Dackelwelpe und da ein Mischling aus dem Tierschutz, der adoptiert werden will und ach, es bricht einem das Herz. Und vielleicht ertappt ihr euch selbst immer wieder dabei, sich vorzustellen, wie schön es eigentlich wäre. So ein eigener Hund und die Wohnung ist ja eigentlich groß genug und wir haben ja einen Garten und der Wald ist ja nicht weit weg und. Was dabei aber ganz gern vergessen wird, ein Hund ist brutal viel Verantwortung. Der muss ja erstmal lernen zu hören, der muss ja lernen, an der Leine zu laufen und lernen, allein zu bleiben. Zwischen der Idee von einem eigenen Hund und dem echten Leben mit Hund liegt eine ganze Menge Arbeit. Und genau darüber reden wir heute. Zu Gast ist Conny Sporer. Sie ist Hundetrainerin aus Wien und ausgebildet auf der Akademie von Martin Rütter. Den kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen. Seit über 13 Jahren hilft sie Menschen und ihren Hunden, ein echtes Team zu werden. Und sie lebt selbst vor, wovon sie spricht. Tierschutz ist ihr Herzensthema. Ihre Hündin ein ehemaliger Straßenhund aus Griechenland. Wie die beiden zueinander gefunden haben, das erzählt sie euch am besten selbst.
Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.
Ich habe sie tatsächlich über eine Freundin bekommen, die dort wiederum in Griechenland eine Freundin hat, die in einer Tierklinik arbeitet. Und die hat sie haben sie auch auf der Straße gefunden und eben kastriert. Und sie sollte dann nach Österreich kommen auf eine andere Pflegestelle oder auf einen Endplatz. Und es war dann aber tatsächlich so, dass sie gar nicht so einfach war schon für ihr Alter. Und das habe ich halt sehr gut erkannt. Das Problem ist nur, dass sie halt super süß und wuschelig aussieht und jeder sich halt nur in diese Optik verknallt hat. Und dann gab es so ein paar Interessenten und ich habe halt gesagt, hey, ihr müsst aber wissen, das und das und das und das und das wird ein Thema sein. Und dann konnte ich sie halt irgendwie nicht zu guten Gewissens hergeben. Also es war jetzt der umgekehrte Fall, nicht von so, ich habe mich verliebt und dann wollte ich sie nicht mehr hergeben, sondern dass ich gedacht habe, ich glaube, also es ist natürlich eh wahnsinnig überschätzt, aber dass vielleicht sonst noch oder sonst niemand so das so ernst nimmt, weil die schon ein ordentlicher Charakter, kann man sagen.
Er war quasi schon immer ein Hund, dann auch schon als Kind?
Nein, mein Bruder war Allergiker tatsächlich. Und ich durfte nie Tiere mit Fell haben. Ich hatte die exotischsten Tiere ohne Fell. Und ich wollte halt aber immer einen Hund haben natürlich. Und dann ist der ausgezogen. Und ich glaube, einen Tag später habe ich schon irgendein Tierheim angerufen, so mit 13. Und die haben dann meine Mama voll gelabert. Und dann hatten wir schon den ersten Hund ein paar Tage später.
Hast du dann auch so einen Vertrag mit deinen Eltern machen müssen, wo du versprichst, dass du mit ihm Gassi gehst und so? Das ist ja Kinder oft.
Also das funktioniert ja eh nie. Ich bin da wirklich auch, also ich war halt wirklich ein Kind, ich bin da mit allen möglichen Nachbarshunden spazieren gegangen und so weiter. Aber wenn es dann drauf ankommt, dass du wirklich da jeden Tag und so raus musst, erstens finde ich, das ist auch viel zu viel Verantwortung für ein Kind, also auch rechtlich und so. Deswegen bin ich ja immer so der Meinung, oder das ist gar keine Meinung, sondern das ist eigentlich ein Grundgesetz, dass ein Hund immer den Erwachsenen, den Erziehungsberechtigten gehören muss. Und das Kind darf dann mithelfen und unterstützen und so. Aber auch der Hund wird ja das Kind nie so als echte Bezugsperson ansehen. Also kommt drauf an, es gibt schon sehr vernünftige Kinder, die auch viel richtig machen. Aber es ist schon so, dass eben der Hund ja weiß, dass die Kinder eben auch Kinder sind und unter der Fuchtel quasi der Eltern stehen. Und deswegen ist es halt, also muss der Hund einfach den Erwachsenen gehören und man kann dann vielleicht auch mal spazieren gehen und unterstützen, aber alles andere ist utopisch, das habe ich selber so erlebt. Also spätestens, wenn dann die Pubertät kickt und so, dann sind mal auch andere Prioritäten da und ich denke, das muss man halt auch wissen und berücksichtigen.
Jetzt bist du ja Hundetrainerin, wie bist du denn dazu gekommen?
Ja, ich wollte immer schon was mit Hunden machen oder mit Tieren machen. Und damals, als ich jung war und es um eine Berufsentscheidung ging, gab es diese Option ja gar nicht. Da gab es Hundevereine und da konnte man dann so Wochenendtrainerin werden. Und dann war es tatsächlich so, dass ich aber dann so mit dem Abi schon mitgekriegt habe, dass das ein größeres Thema wird, auch so durchs Fernsehen und Hundetraining immer wieder. Und auch da war es aber noch ein bisschen zu früh, deswegen habe ich erstmal was Ordentliches gelernt. Und dann bin ich nach meinem Studium und den ersten Jahren Berufserfahrung habe ich mich dann entschieden, so ein Hundetrainerstudium bei Martin Rütter in Bonn zu machen. Und habe mich dann tatsächlich mit 24 selbstständig gemacht damit. Und war so als erste Selbstständige auch in der Familie. Also es war eigentlich sehr, sehr neu und aufregend für mich. Aber ich wollte so sehr, dass es eben gar keine andere Option gab. Und so kam das dann, dass ich nach meinem zweijährigen Studium, nach der Ausbildung auf der Martin-Rütter-Akademie, dann eben ja begonnen habe, Hundetrainerin zu sein. Und da habe ich dann auch festgestellt, dass man mit Hunden selber gar nicht so viel zu tun hat, sondern dass es eher ein Menschenjob ist. Und habe so gedacht, ach so, ist das okay, da hat man halt mehr mit den Menschen zu tun und mit natürlich mal einfacheren und mal schwierigeren Menschen. Und das ist auch das, was ich allen so mitgeben würde, dass es halt wirklich nicht nur diese Liebe zu Hunden braucht und auch ein bisschen Talent für ihr Verhalten und so weiter, sondern auch wirklich es eigentlich ein Coaching-Job ist, ein lehrender Beruf. Und man vor allen Dingen eben sehr empathisch sein muss, weil es viele Menschen gibt, die unterschiedliche Lebenssituationen haben und so weiter. Und da muss man wirklich, finde ich, gut sein. Da trennt sich die Spreu vom Weizen auch für mich. Wer es schafft, halt wirklich auch den Menschen das individuell zu vermitteln.
Es gibt ja auch verschiedene Wesenszüge, die Hunde haben. Ne? Man spricht da oft von Anfängerhunden oder es ist vielleicht kein Anfängerhund. Da muss man schon ein bisschen erfahrener sein. Wie ist da deine Erfahrung?
Also ich mag das Wort oder den Begriff Anfängerhund nicht so gerne, weil ich in all den Jahren einfach gelernt habe, es gibt Menschen, die sich den ersten Hund anschaffen und so gut vorbereiten und wirklich einlesen und wenn es eine Rasse ist, auch alle Infos zur Rasse sammeln. Und schon teilweise gab es bei uns Kundinnen, die sind vorab ohne Hund in die Hundeschule gekommen, weil sie wirklich so perfekt vorbereitet sein wollten und haben sich vorher schon eben überlegt, welche Kurse und was sie machen und von der Ausstattung her. Also wirklich sehr, sehr, nicht übertrieben, aber sehr wohl überlegt waren und sehr reflektiert waren. Und dann gibt's halt Menschen, die sagen, ja, ich habe schon 30 Jahre Hunde und machen 30 Jahre alles falsch. Und deswegen finde ich eben so Anfängerhund nicht so optimal. Aber ich weiß natürlich, was grundsätzlich damit gemeint ist. Also ich sage halt immer, es gibt halt Hunde, die ein bisschen fehlertoleranter sind, wo man halt auch mal ein bisschen fleißiger sein darf in der Erziehung oder eben nicht so konsequent und wo dann einfach kein großer Schaden entsteht. Ich glaube, das ist eigentlich so die richtige Übersetzung für Anfängerhund, weil es natürlich doch eine große Lebensveränderung ist. Aber ja, grundsätzlich glaube ich, geht es ja immer darum, dass man sich richtig vorbereitet auf diesen Lebensabschnitt. Auch wenn man, selbst wenn man schon Hunde hatte, es ist jeder Hund anders, das habe ich selber auch immer erlebt. Und da muss man sich halt immer sehr individuell einstellen, wie das halt ist, wenn ein anderes Lebewesen einzieht, ein neues.
Eben, Hund ist da ja auch nicht gleich Hund. Gab es da mal einen Moment, wo du so selber überfordert warst mit einem Hund oder nicht direkt weitergewusst hast? Beziehungsweise, wie du gerade gesagt hast, mit dem Menschen dahinter?
Also ich spreche jetzt mal so aus ganz eigener Erfahrung. Ich bin eigentlich auch deswegen Hundetrainerin geworden oder habe auch dort meine Ausbildung gemacht, weil ich einen, also es ist ja so, jeder Hundemensch denkt, er hat Ahnung. Also es ist ja, ich habe es letztens irgendwie auch mit einem Fahrlehrer besprochen, der sagt auch, es gibt niemanden, der sagt, der kann nicht gut Auto fahren. Und bei mir ist es halt so, dass alle immer denken, sie haben Ahnung und so auch ich. Und ich dachte halt, ich hatte schon Hunde und ich kenne mich gut aus. Und dann habe ich eben einen Hund adoptiert aus dem Tierschutz. Im Nachhinein betrachtet ein völlig normaler, durchschnittlicher Hund, der halt einfach nicht besonders gut erzogen war und an der einen oder anderen Stelle einfach andere Regeln und so weiter gebraucht hätte. Und und mit dem war ich dann so überfordert, dass ich teilweise wirklich heulend auf der Straße stand, weil ich nicht mehr weiter gewusst habe. Und da habe ich mir dann eben Unterstützung gesucht und habe wirklich so von den extremen Hardlinern auf der einen Seite zu den ganz weichen Wattebauschwerfer Trainerinnen irgendwie gewechselt und irgendwie habe ich aber nie so richtig die Antwort bekommen und dann bin ich mal in meiner Verzweiflung dann mit diesem Hund nach München gefahren zu einer Martin-Rütter-Trainerin, die es damals dort gab und die hat mir dann an einem Wochenende irgendwie mehr über meinen Hund erzählt, als ich jemals in irgendwelchen Kursen da erfahren habe, weil es wirklich eine sehr tolle individuelle Einschätzung war und ich dann erstmal verstanden habe, warum der das macht, ne, und nicht nur draufdrücken wollte und quasi das Problem lösen wollte. Und das war für mich total erhellend, einfach das mal so zu hören. Und dementsprechend habe ich dann, das hat mich dann auch so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich mache diese Ausbildung dann auch selber, weil ich möchte das auch so erklären und Menschen weiterhelfen und auch tatsächlich ein bisschen deren Lebensqualität verändern und natürlich auch die Lebensqualität des Hundes auch verbessern.
Würdest du sagen, dass Menschen zu leichtfertig sich Hunde anschaffen? Ich glaube, wenn man so nach links und rechts schaut, da hat gefühlt jeder zweite, dritte Mensch hat einen Hund. Glaubst du, dass da jeder so informiert und offen an die Sache rangeht? Oder ist es vielleicht auch viel, ich weiß nicht, Social Media, was so den Hype auslöst?
Ja, ich glaube, es sind unterschiedliche Komponenten. Also ein großes Problem ist halt, dass sich viele Menschen den Hund nach Optik aussuchen. Also vielleicht jetzt gar nicht zu leichtfertig, aber für sich halt viel zu wenig damit auseinandersetzen, was hat diese Rasse für Bedürfnisse oder auch Probleme, gerade gesundheitlicher Natur. Das ist so ein Thema, das mich eben sehr, sehr belastet tatsächlich, weil ich würde mir wünschen, und das gibt es auch bei uns in den Hundeschulen als Angebot, dass die Menschen quasi Beratung vor der Hundeauswahl machen und wirklich mal sagen, so und so ist meine Lebenssituation und wir helfen ihnen dann wirklich auch so, den richtigen Hund zu finden, egal von wo. Oft ist es dann eh ein Secondhand-Hund, weil das für die Lebenssituation mehr Sinn macht. Und das erlebe ich natürlich schon sehr, sehr stark. Aber ich sage jetzt mal, das Leichtfertige ist das eine. Das andere ist dann, wie geht man halt damit um, wenn der Hund da ist? Und da behaupte ich unpopulärerweise, dass ich denke, dass 90% der Hunde nicht wirklich erzogen sind. Und das tut mir für die Hunde sehr leid, weil das natürlich auch viel Struktur und Stütze im Alltag gibt, wenn man irgendwie so weiß, wie die Regeln sind und wo die Grenzen sind und so weiter. Und das bietet natürlich sehr viel Konfliktpotenzial auf allen Seiten. Ich meine, ich glaube sowieso, das ist jetzt auch wieder was eine These von mir, aber ich glaube, Hundehaltung ist eh immer was Egoistisches, weil man ja immer irgendwie das den Hund haben will, um sein Leben halt irgendwie netter zu machen. Und das ist aber toll, weil Hunde lieben ja Menschen als Sozialpartner, also noch mehr als Artgenossen. Und deswegen finde ich das ja auch eine schöne Symbiose. Aber eben dann zu sagen, der Hund ist quasi im Alltag mehr Stress, weil ich eben nicht entspannt spazieren gehen kann und immer irgendwie den nicht ableinen kann. Also für den Hund ist das natürlich sehr unangenehm, weil er halt einfach weniger Freiheiten hat. Aber auch für den Menschen. Ich möchte mit meinem Hund spazieren gehen können und in der Lage sein, auch mal mit einer Freundin zu quatschen. Das sollte nicht der Alltag sein, aber es sollte halt zwischendurch auch mal möglich sein.
Der Hundetrainer, bei dem wir seinerzeit waren, der hat uns das immer mit so einem Punktesystem erklärt, so dass du immer mehr Punkte haben darfst, also musst als der Hund. Wenn der Hund bettelt und du gibst nach, hat er einen Punkt. So, kennst du diesen Ansatz auch oder wie stehst du da dazu?
Genau, ich kenne den Ansatz sehr gut. Ich habe das auch in meinem Buch geschrieben, ich nenne das die Strichliste. Also ich sage immer, der Hund hat quasi einen imaginären Block und da gibt es ein paar Spalten und jedes Familienmitglied hat eine Spalte und immer wenn einer eine Entscheidung trifft, dann wird da ein Strich gemacht. Und ja, ich behaupte mal, in den meisten Familien steht es 469-8 für den Hund am Ende des Tages, wohlgemerkt. Und das ist ja auch der entscheidende Punkt, dass es ja eben nicht so, wie man früher geglaubt hat, um so eine Dominanzrolle geht und Alpha und so weiter, sondern es macht halt wirklich die Summe der kleinen Entscheidungen am Tag. Also Hunde orientieren sich halt sehr stark danach, eben wer kann eine gute Führungspersönlichkeit sein, sage ich jetzt mal. Und wenn man halt wirklich immer reagiert, wenn der Hund nur lieb schaut oder den Kopf schief hält oder eben ankommt und gestreichelt werden will und das halt sehr oft am Tag passiert und der Hund merkt, okay, ich bin hier der agierende Part und mein Mensch reagiert nur, ich kann sehr viele Entscheidungen treffen, also habe ich ergo auch sehr viel Verantwortung. Und das finde ich dann am Ende des Tages sehr schade für den Hund, auch wenn man dann oft Mitleid hat, ne, dass er jetzt nichts zu fressen kriegt, obwohl er da vorm Kühlschrank sitzt oder gerade raus in den Garten will, wenn er vor der Terrassentüre sitzt. Aber es ist immer im Sinne des Hundes, das ist auch wirklich mein absolutes Credo, dass die Dinge, die man tut, die nie irgendwie jetzt irgendwie da sind, um dem Hund zu schaden oder so, sondern dass wirklich immer darum geht, dass die Lebensqualität halt des Hundes mittelfristig gefördert und gefordert wird, ja.
Das gibt dem Hund ja auch eine gewisse Stabilität, ne? Wenn er nicht derjenige sein muss, der hier Entscheidungen trifft.
Total, total. Und das ist auch immer, finde ich, so die Grundmauer für Erziehung. Also es ist manchmal so, dass die Leute zu uns kommen und sagen, der zieht an der Leine. Und wir dann eben genau anfangen mit solchen Dingen. Ne? Wie sieht es denn im Alltag aus und wie sieht das aus und wie sieht das aus? Und das braucht dann auch eine gewisse Fähigkeit, diesen Zusammenhang zu erklären. Aber ein Hund, der an der Leine zieht, hat sehr oft einfach nur gelernt, selber Entscheidungen zu treffen. Und das fängt dann zum Beispiel oder fängt bei anderen Dingen an und hört dann beim Ziehen an der Leine auf, dass er gesagt hat, okay, wenn ich darüber will, dann gehen wir dahin und wenn ich darüber will, gehen wir dahin und wenn ich da stehen bleiben will und schnüffeln, dann bleiben wir da stehen und gehen weiter, wenn ich das möchte. Und das ist ja eigentlich auch nur die sozusagen die Folge davon und deswegen muss man da immer bei der Pike anfangen oder ja an der Wurzel des Problems.
Sind Hunde irgendwann zu alt, um noch zu lernen? Also wenn sie das Welpen nicht mitgekriegt haben, ist es irgendwann vorbei oder können wir da von einem lebenslangen Lernprozess oder Lernaufnahmefähigkeit reden?
Kann man schon. Also ich würde sagen, die meisten Dinge sind noch erlernbar. Es kommt natürlich jetzt wirklich aufs Alter des Hundes an. Manche Dinge würde ich jetzt nicht mehr anfangen, wenn jetzt ein Hund 14 Jahre alt ist und vielleicht schon, oder sagen wir noch älter und ist schon sehr gebrechlich, dann bringt es da nichts mehr, dass ich jetzt anfange mit alleine bleiben, wenn er das nie konnte. Das muss man halt immer so ein bisschen abwägen. Aber grundsätzlich, die Hündin, die ich davor hatte, die war 7 Jahre, als ich sie adoptiert habe, die kannte nicht mal ihren Namen und war wirklich, also ist einfach noch ein top erzogener Hund gewesen. Das ist alles möglich. Ich glaube, es ist immer auch eine sehr willkommene Ausrede manchmal, dass man da nichts mehr tun muss oder denkt, nichts mehr tun zu müssen.
Ja, so ein bisschen Verantwortung von sich wegschieben, weil der Hund schon so alt ist.
Genau, zum Beispiel. Oder weil es die Rasse XY ist, auch sehr gerne gehört, ne? Die kann man ja nie ableinen, die können ja nie ohne Leine laufen und die dürfen nicht alleine bleiben und die können nicht Auto fahren und was auch immer. Das sind ja auch dann immer solche lustigen Ausreden, die ich immer wieder mal höre. Aber ja, ist manchmal vielleicht bequemer, als dann die Wahrheit in Angriff zu nehmen.
Bevor wir gleich mit den typischen Trainingsfehlern weitermachen, halte ich kurz drei Dinge fest. Erstens, lass dich vor der Anschaffung beraten. Viele Hundeschule machen das schon vor der Hundewahl. Schilder deine Lebenssituation und such den Hund danach aus und nicht nur nach dem süßesten Foto. Zweitens, führ mal Connys Strichliste. Beobachte einen Tag lang, wer bei euch die Entscheidungen trifft, du oder dein Hund. Je öfter du nur reagierst, desto mehr Verantwortung lastet auf ihm. Drittens, Alter ist keine Ausrede. Auch erwachsene und alte Hunde können durchaus noch lernen. Wer sagt, er ist zu alt oder die Rasse kann das eben nicht, der macht sich's oft ein bisschen einfach und schiebt die Verantwortung einfach weiter. Und jetzt wird es praktisch. Conny verrät den Trainingsfehler, den fast alle machen. Warum Rufen nur im Ernstfall deinen Rückruf kaputt macht, das hörst du jetzt. Gibt es denn so ein Rezept, das für alle Hunde funktioniert oder unterscheidet sich das wirklich von Rasse zu Rasse, also welchen Tipp man da auch geben kann? Wir haben zum Beispiel einen Boxer-Mischling, da ist auch alles drin, also Boxer, Ridgeback, Labrador und also das Wild. Und ich meine, dass es glaube ich Ridgebacks sind, die erstmal Entscheidungen auch hinterfragen, ob die auf Sinnhaftigkeit, also das heißt manchmal, wenn man einen abruft, dann guckt er erstmal, ob es einen Grund gibt, warum er zurückkommen sollte, also so in die Richtung, in die er eigentlich gerade gelaufen ist. Der kommt dann schon, aber ja, der schaut sich erstmal um.
Ja, also das ist sowas, ich meine, ich habe jetzt dieses Label beim Boxer noch nie so gehört, weil eigentlich ist es ein relativ kooperativer Hund auch, also der ist ja sehr vielseitig eingesetzt worden und vor allen Dingen halt eben auch für viele Dinge, die halt in Zusammenarbeit mit dem Menschen sind. Das finde ich immer eine wichtige und gute Voraussetzung für einen Hund. Ich sage jetzt mal, der Ridgeback ist ja, hatte ich selber eben aus dem Tierschutz, auch die letzte Hündin, die ich gerade beschrieben habe, die 7 Jahre alt war, das sind ja schon eher selbstständige DenkerInnen, die muss man schon mit guten Argumenten überzeugen. Aber das hat jetzt nicht, genau, weil das hat tatsächlich aber immer eben nicht so diesen Stempel der Rasse, sondern ist immer herleitbar mit, was sollten die tun. Und Ridgebacks, die haben halt im Grunde draußen auf einer Farm gelebt und sehr viel selber entschieden und sollten nicht so kooperativ mit den Menschen sein. Und da kann es durchaus sein, dass sowas mal durchkommt. Aber das, was du jetzt zum Beispiel gerade beschrieben hast, ist so ein typischer Trainingsfehler, den viele machen. Also ich habe das erlebt, das selber auch bei meinem Hund immer wieder. Ja, muss ich auch ein bisschen vor meiner eigenen Tür kehren. Aber ich weiß zumindest, wenn ich es so erkenne, weil es ist eben sehr oft so, dass man, das ist auch so eine ganz wichtige Message, gut, dass ich es hier sagen darf. Man trainiert oft immer nur im Problem selber. Und das Problem ist dann so zentral und das ist das große Problem. Und wenn es an der Tür klingelt, dann kommt der Hund nicht zur Ruhe. Und wenn Besuch kommt, dann kommt er nicht zur Ruhe. Und wenn ich einen Hund treffe, dann ist er nicht ansprechbar. Und eben wenn ich ihn rufe oder wenn der wild ist oder so, dann kommt er nicht. Und man ist quasi schon immer in der schwierigsten Disziplin. Ohne, dass man wirklich vorher überlegt, okay, was sind denn Abstufungen vorher, die quasi vielleicht nicht optimal funktionieren. Und das, was du beschrieben hast, ist eben so, du rufst ihn und er guckt sich erstmal um, was da sein könnte. heißt für mich immer, du rufst ihn zu oft, wenn wirklich was passiert. Also das ist eben es ist eine klassische Fehlverknüpfung eigentlich, dass er quasi gelernt hat, okay, wenn ich gerufen werde, dann passiert irgendwas Spannendes, wo ich nicht hin darf. Und deswegen guckt er halt erstmal, wo kommt der Hund oder das Kind am Fahrrad oder was auch immer. Und das ist eben sowas, wo man den Hund dann ja auch wieder super leicht austricksen kann, wenn man jetzt in Zukunft zu 70-80% ihn einfach ruft, wenn wirklich nichts passiert, weil dann kann man das wieder super gegenkonditionieren sozusagen.
Ja, das sind quasi einer von diesen typischen Fehlern. Gibt es da denn noch weitere, die dir so unterkommen?
Ja, es gibt ganz viele Trainingsfehler und Mythen. Also was ich zum Beispiel auch immer sehr gerne immer wieder anspreche, ist halt so dieses Thema Training mit Leckerlis. Da gibt es ja so auch gefühlt zwei Fronten, die einen die mit und die anderen ohne, und dann gibt es in der Zwischenwelt nichts und ich bin die Zwischenwelt. Nein, es geht einfach darum, dass wir ja sehr viele Dinge von den Hunden wollen, wie zum Beispiel den Rückruf, die unnatürlich sind. Also es gibt ja nicht wirklich so ein Signal, das im Rudel trainiert wird und dann wird irgendwie rangerufen. Also ja, okay, man könnte sagen, das Heulen ist halt ein Zusammenrufen, aber nicht so aus einer super schwierigen und ablenkungsvollen Situation. Also für den Hund ist es ja tausendmal sinnvoller, dem Hasen hinterher zu laufen, als zu mir zurückzukommen. Und das sind halt alles Dinge, die eben, wie gesagt, sehr unnatürlich für Hunde sind. Und deswegen, finde ich, sind wir ihnen schuldig, diese Dinge ihnen sehr gut beizubringen und auch sehr gut zu bezahlen. Und deswegen ist es halt super wichtig, dass wir eben sie gut bezahlen in ihrer beliebtesten Währung. Das ist halt nun mal sehr oft Futter. Es kann auch mal ein besonderes Spielzeug sein. Sehr selten sind Streicheleinheiten oder so, wie die Menschen halt glauben. Weil wieso sollte ich halt für einen kleinen Streichler am Kopf kommen, den ich 400 Mal am Tag bekomme, wenn ich einem Hasen hinterher renne? Und das ist so ein Punkt, also generell so die Frage, Leckerlis ja oder nein. Also mein Motto ist so, wir bauen die Dinge auf. Also bleiben wir jetzt mal vielleicht bei was weniger Schwierigem, wie zum Beispiel dem Signal Sitz. Ne, Rückruf ist ja schon auch nochmal eine andere Disziplin, aber Sitzen und Bleiben ist ja sowas, sollte ja jeder Welpe mit 8 Wochen spätestens können. Und das ist etwas halt, was ich natürlich dem Hund erstmal beibringen muss. Ich muss ihn mit dem Keks in diese Position bringen und nicht mit der Leine irgendwo hinrucken. Finde ich halt ethisch einfach verwerflich, wenn man dann grob wird, wenn man dem Hund auch etwas sehr positiv beibringen kann. Aber natürlich muss ich dem Hund dann nach einigen Wochen und Monaten, wenn er das gut gelernt hat, nicht jedes Mal einen Keks dafür geben. Wenn es zum Beispiel eine schwierige Situation war, weil er da abgelenkt war bei dem Hund und sich trotzdem hingesetzt hat, dann finde ich, kann man das auch gut bezahlen. Aber es geht eben darum, man baut Verhalten auf, und wenn es dann irgendwann mal gefestigt ist, dann verstärkt man intermittierend, das heißt eben einfach unregelmäßig und das oder unvorhersehbar auch für den Hund. Und das ist irgendwie, finde ich, so schade, weil eben es oft nur so zwei Lager gibt, ja belohnen, ja oder nein. Und das ist eben auch ein großes Problem und ich glaube, das größte Imageproblem von Leckerlis, dass die Menschen oft erstmal nichts dabei haben und zweitens, wenn sie was dabei haben, halt auch wirklich das falsch einsetzen. Also vom Timing her dann eben immer den Keks erst rausholen und der Hund sieht, okay, das ist mein 1 Euro, und wenn ich den sehe, dass der gleich eingeworfen wird, dann übe ich das Signal aus. Und im Aufbau ist das natürlich, wie gesagt, beim Beibringen von Sitz zum Beispiel normal, dass man den Keks dann hinter den Kopf führt und der Popo sich dann setzt oder senkt des Hundes und dann setzt er sich damit. Aber irgendwann hat er den Ablauf verstanden und vielleicht ein verbales Signal oder ein Sichtsignal dazu verknüpft, und dann muss ich nicht jedes Mal ihm den Keks vor die Nase halten, dass er was tut. Im Gegenteil, ich sollte es eben nicht tun, weil er es ja schon gut gelernt hat. Aber wenn er es gemacht hat, dann gebe ich ihm den. Und das ist eben so schwierig für viele, dass sie die Hand nicht schon in die Tasche packen, weil das dann das alltagstaugliche Training wieder boykottiert sozusagen. Weil die Hunde dann immer nur 0 und 1 lernen. Entweder wird belohnt oder es wird nicht belohnt und dann wird irgendwas gemacht. Und das ist eben so wichtig, dass man wirklich die vorausgesetzt eben der Hund kann es in vielen verschiedenen Situationen gut. Das ist halt auch sowas, ne? Die Leute gehen zweimal die Woche in die Hundeschule und sagen, ja, der ist dort der Beste und der kann das immer, aber draußen funktioniert es halt nicht so gut. Ja, weil sie draußen eben genau das nicht so üben. Und vielleicht nur in den schwierigen Situationen üben. Und man muss es natürlich dann auf der Straße auch üben. Und da ist es dann natürlich auch, also es muss dann nicht jeder Hund fürs Kommen was kriegen und fürs oder nicht stetig was bekommen. Aber man soll es eben zwischendurch verwenden, damit das nicht gelöscht wird, das Erlernte.
Das ist wieder so ein bisschen diese Inkonsistenz, die den Hund ja dann auch einfach stresst, oder diese Inkonsequenz. So, in der Hundeschule ist es so und daheim kriegt er dann wieder einen Punkt und dann ist es mit Leckerlis so und dann ist es wieder so, da kann er sich ja auch gar nicht drauf einstellen.
Genau, also das ist, wie gesagt, es ist schon wichtig, dass man, also ich glaube, das ist das, was den Hund noch mehr stresst, dass man inkonsequent ist, also zum Beispiel sagt, mach Platz und der Hund macht Sitz und man denkt, ja, ist egal. Ne? Und der Hund lernt, wenn er sowas, so eine Erfahrung immer wieder sammelt, dann lernt er am Ende, meint mein Mensch nicht, was er sagt. Und das ist halt auch fürs Vertrauensverhältnis wirklich schwierig, weil eben, also dafür ist die Konsequenz so wichtig. Nicht, dass der Hund eben da irgendwie unterdrückt wird und sich unterordnet, sondern es geht wirklich darum, dass der Hund weiß, mein Mensch tut einfach, was er sagt. Er hält, was er verspricht. Und eben auch, wenn er was will von mir, dann gibt es da keine Zwischenoption. Und das finde ich eben dann auch so wichtig, dass man dann sagt, okay, es muss aber für den Hund sich auch lohnen und deswegen soll er eben auch, wie gesagt, gerade im Aufbau belohnt werden. Und ich rede jetzt beim Aufbau aber wirklich von den ersten 2 Jahren sogar, weil eben so, das ist eben das Problem, dass diese Generalisierung auch Menschen so schwer fällt, ne? Dass sie eben sagen, in der Hundeschule funktioniert das oder da, ich weiß, dass der es kann, aber nein, in dieser Situation kann das noch nicht gut genug und dann muss man es da auch machen und da auch machen. Und das ist eine wirklich große Herausforderung.
Ich sehe schon, alles, was wir da ansprechen, läuft immer wieder zum selben Thema zurück, so dass man selbst das Alpha-Tier in der Gruppe ist und selbst die Verantwortung übernimmt und nicht den Hund quasi den Ton angeben lässt.
Ja, also Alpha, den Begriff mag ich nicht so gerne, der ist ja heutzutage besonders negativ besetzt, so gerade wenn es um Männlichkeit geht und so weiter. Deswegen, also ich sage einfach, es geht halt um eine Führungsrolle und letztendlich sind wir, auch wenn wir da eine große biologische Differenz haben, aber wir sind halt trotzdem wie eine Form von erziehungsberechtigten Eltern. Letztendlich, wir sind da, um Sicherheit zu geben. Wir sind aber auch da, um eben Vertrauen zu schaffen. Wir sind da, um Regeln zu etablieren. Und ja, beim Hund mit dem Unterschied, sage ich mal, dass wir im Gegensatz zu Kindern, die schickt man ja irgendwann quasi im besten Fall weg und die sind dann selbstständig. Und bei Hunden ist es so ein Mix, weil wir auf der einen Seite die ja sehr immer an uns binden wollen und ihnen immer einen Grund geben, zurückzukommen. Ich meine, das sollte man bei Kindern natürlich auch machen, aber es geht halt dann darum, dass wir trotzdem eine, und das klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen zu hart, aber eine gewisse Form der Abhängigkeit schaffen müssen, weil natürlich ein jagdlich motivierter Hund dann doch vielleicht lieber den Nachmittag im Wald allein verbringen würde. Und da geht es halt schon darum, dass wir diese Bindung wirklich gut immer wieder in Erinnerung rufen und gut warm halten sozusagen. Ja.
Was würdest du jetzt Menschen empfehlen, die angenommen absolut in der ihrer Insta-Bubble sind? Die werden dann von Welpen umgeben. Dackel, glaube ich, sind gerade ein ganz großes Thema. Oder diese grauen Hunde mit diesen blauen Augen und sich jetzt unbedingt einen Hund holen möchten. Was würdest du denen zuerst an die Hand geben?
Wo fange ich an? Also ich bin ja selber, wenn ich jetzt viele Jahre zurückdenke, dann war ich ja selber irgendwie ein Fan von englischen Bulldoggen, weil die so ein süßes, knautschiges Gesicht hatten. Und ich finde, da muss man schon aufpassen, weil es ja manchmal wirklich aus Unwissen passiert. Und dass die Hunde wirklich schwer behindert und krank sind, ist ja einfach, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, evident und ist ja auch nicht verhandelbar. Also es gibt ja dann auch nicht die eine gesunde Linie und selbst diese Retrozüchtungen, wo dann die Hunde ein bisschen mehr davon und davon bekommen, ist ja auch alles total inkorrekt, weil es ja viele Zwischengenerationen bräuchte, um die wieder gesünder zu machen. Und viele Rassen darf es aus meiner Sicht einfach so nicht mehr geben. Nicht zuletzt, weil die Rassen ja in heutiger Weise überhaupt keine Funktion mehr haben. Also wenn wir jetzt von mir aus beim Dackel bleiben, Dackel ist ein super selbstständiger Solitärjäger, ein Jagdhund. Der ist in seiner ursprünglichen Funktion einfach nicht mehr funktional. Dazu kommt, dass es halt viele gesundheitliche Probleme auch gibt. Und wir, also an sich, das möchte ich auch ganz klar dazu sagen, ich bin großer Fan vom Charakter des Dackels, aber es ist halt nicht ein ganz klassischer, einfacher Hund, der wie gesagt eben auch mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Und wenn man den jetzt ein bisschen so züchten würde, dass die Beinchen ein bisschen länger werden und der, vor allem der Rücken halt ein bisschen komprimierter ist und vielleicht eben auch nochmal etwas kooperativere Fähigkeiten hat, dann wäre das ein super toller Hund. Aber der hat eben nichts mehr mit dem Dackel zu tun, den wir ursprünglich da gezüchtet haben. Und das finde ich halt einfach super schade. Und das könnte man jetzt wahrscheinlich auf 95% aller Rassen ummünzen, dass die einfach heute keine Funktion mehr haben. Und ich sage immer, ein Haufen Langzeitarbeitsloser sind, die ja viel zu wenig gefordert und beschäftigt werden. Also die müssen jetzt natürlich nicht, man muss denen jetzt keinen Wald kaufen und einen Fuchsbau, aber die sind halt dafür gezüchtet, dass die im Zweifel auch, deswegen auch die Zwergdackel und so weiter, in sehr kleine Löcher reingehen und dort rausboxen und diskutieren mit dem Wild, das sich da drinnen befindet, dass es kein Morgen mehr gibt. Und da ist jetzt nichts mit, ja, und wenn der Jäger ruft, dann kommst du zurück, sondern die sollen da wirklich ihre Sache fertig machen. Und das ist ja etwas, wo man schon so ein bisschen das Temperament rauserkennen kann, nämlich sehr viel Eigenständigkeit, sehr viel, das ist das, was die Menschen dann als Sturheit bezeichnen, aber es ist ja nicht stur, es ist ja in sie genauso reingezüchtet worden, dass sie halt einfach selbstständige Entscheidungen treffen und auch eben sehr viel Biss haben im Sinne von einfach sehr viel dranbleiben und sehr viel Tatendrang und eben das ist eben eine Sache, die wir dann oft auf dem Sofa nicht so wollen. Ne? Wenn der Hund dann sagt, ja okay, das Sofa, das gehört jetzt mir, das verteidige ich oder irgendein Gegenstand oder so. Und das ist alles lösbar, aber die Menschen, wie du sagst, ne, die den Dackel sehen, der so süß ist und der passt ja auch so gut am Arm und der braucht nicht viel Platz und dann gibt es ja noch neue Farbschläge und so weiter. Das hat halt ja gar nichts mit dem zu tun, was ich gerade erzählt habe. Also die Menschen beschäftigen sich viel zu sehr mit Optik und das ist so mein Problem. Und dann kommt die andere Komponente dazu, dass es ja tausende, Millionen Hunde zum Beispiel im Tierschutz gibt, die es schon gibt und die man nicht extra produzieren lassen muss, die man nicht so teuer kaufen muss, aber die es in allen Formen, Farben, Größen, Charakteren gibt, dass sie ja eigentlich, dass es ja absurd ist, sie extra produzieren zu lassen. Also da hat man wirklich fertige Hunde und das finde ich ja auch immer so krass. Also du gehst ja dann zum Züchter und sagst, okay, ich will dann einen Dackel und entweder gibt dir den, der übrig ist. Also selten ist es ja so, dass dann jeder sich den eigenen Hund aussuchen darf. Manchmal macht es der Züchter die Züchterin. Aber das ist ja trotzdem nur aus einem Mini-Pool von, was weiß ich, 5 bis 8 Hunden. Und da soll dann der perfekte Hund dabei sein. Aber bei den Tausenden im Tierschutz ist er nicht dabei. Das ist ja absurd. Und deswegen finde ich halt so schade, dass die Menschen nicht mehr in Tierheime gehen und mehr im Tierschutz auch von mir aus auch sich ins Flugzeug setzen und mal ins Ausland fliegen, weil für so einen Städtetrip hat man ja auch Zeit. Also wieso sollte ich dann nicht einmal in ein Tierheim gehen, wo ja teilweise in Rumänien, in Ungarn über 200 Hunde sitzen und sich da nicht mal ein Wochenende beschäftigen und sagen, okay, vielleicht könnte der zu mir passen.
So, da steckt wieder eine ganze Menge drin und 3 Dinge kannst du dir direkt merken. Erstens, nicht nur rufen, wenn es wichtig ist. Ruf deinen Hund auch dann zu dir, wenn gerade gar nichts los ist. Locker in 70-80%. Sonst lernt er nämlich, immer wenn mein Name fällt, passiert gerade irgendwas Spannendes und schaut erstmal überall hin, nur nicht zu dir. Zweitens, belohnen lohnt. Gerade am Anfang kannst du ruhig großzügig sein, am besten mit Futter. Klappt das Verhalten dann zuverlässig, musst du nicht mehr jedes Mal belohnen, aber so immer mal wieder. So bleibt es für deinen Hund spannend. Und drittens, sag nur, was du auch meinst. Gib deinem Hund Signale, die du auch wirklich durchsetzt. Wenn aus einem Platz am Ende wohl doch nur ein Sitz werden darf, dann lernt dein Hund vor allem eins. So genau nimmt es mein Mensch gar nicht. Gleich geht's um das Vorurteil, dass Tierheimhunde alle einen Knall haben. Conny räumt damit auf und erzählt, warum sie selbst nie einen Welpen wollte. Was sagst du dazu, dass Leute vielleicht davon ausgehen, dass so Hunde, die im Tierheim sind, vielleicht Problemhunde sind oder, wenn man es jetzt ein bisschen lapidarer sagen will, so ein bisschen Treffer haben?
Also das ist schon manchmal eine valide Erfahrung, die die Menschen sammeln, weil sie oft dann nur in ein Tierheim gehen. Und ich sag mal, die einfach vermittelbaren Hunde, die sind oft sehr schnell weg. Und die Langsitzer bleiben halt da. Und dann haben sie auch wieder so ein bisschen alibimäßig für sich gesagt, okay, ich war ja im Tierheim, aber da war keiner dabei. Und vielleicht habe ich ihn auch nicht bekommen, weil ich kein Haus und Garten habe. Und dann gehen sie halt zu irgendeinem halbprofessionellen Züchter und da bekommen sie halt jeden Hund. Das ist halt leider auch sehr häufig die Erfahrung. Aber grundsätzlich, und da finde ich halt den Auslandstierschutz auch so wichtig, denn die haben dort nicht die Voraussetzungen, die wir in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz haben. Das sind ja Tierheime, auch wenn es denen nicht gut geht und die auch wirklich Probleme haben mit Geld und Personal und so weiter. Trotzdem sind das Luxusschlösser im Vergleich zu manchen Sheltern im Ausland. Und da gibt es aber wirklich auch viele, die mit deutschen Vereinen zum Beispiel zusammenarbeiten. Ich bin ja selber Schirmherrin von einem deutschen Tierschutzverein Pfotenherz. Und wir haben zum Beispiel zwei Partnertierheime in Rumänien, wo wir quasi mit den lokalen Tierheimen vor Ort wirklich kooperieren und da auch natürlich Nachhaltigkeitsprojekte machen, aber eben auch die Hunde helfen zu vermitteln, weil die dort überhaupt keine Chance hätten. Und wenn man dort einmal war, dann verwirft man sofort diese Thematik, dass die Hunde dort alle einen Knall haben. Also klar ist es so, dass die manchmal das Leben so nicht kennengelernt haben. Es gibt dort auch viele Hunde, die schon in Wohnungen gelebt haben und bei Familien waren und dann ausgesetzt wurden oder so. Aber es gibt natürlich auch Hunde, die zwar sehr aufgeschlossen mit Menschen sind, aber zum Beispiel das Leben in der Stadt oder mit Straßenverkehr oder so noch nicht kennengelernt haben. Aber letztendlich hat das halt sehr oft der Welpe vom Züchter auch nicht. Und da nehmen wir uns aber die Zeit oder da nimmt man das ein bisschen in Kauf, dass sie das halt so nicht kennen. Im Tierschutz ist es dann immer, der Hund hat einen Knall, weil er halt vielleicht schon ein paar Wochen oder Monate älter ist. Und das finde ich halt sehr, sehr schade.
Das heißt, du plädierst ganz klar dafür, dass man sich, wenn man einen Hund möchte, in den örtlichen Tierschutzinstituten umschaut.
Genau, also es muss jetzt gar nicht, also man kann ja auch mal ein paar Tierheime abklappern in der Umgebung oder eben auch in Tierschutzvereinen schauen. Wie gesagt, die Thematik ist natürlich, dass die Hunde in der Regel, also es gibt ja auch Hunde auf Pflegestellen, die aus dem Tierschutz sind, auch da zahlreiche, die einfach gut passen können, die sich da auch schon ins Leben eingefügt haben und die man sehr gut einschätzen kann im Vergleich zu so manchem Welpen, der halt ein Baby ist und wo man nicht sagen kann, wird der vielleicht doch ein bisschen jagdlicher oder doch ein bisschen problematischer mit anderen Hunden oder sowas. Also vieles löst natürlich Erziehung, aber das sind halt Themen, die man dann schon sieht und das finde ich einen großen Vorteil. Und ich finde eben immer wichtig, da auch nochmal zu betonen, die Menschen wollen ja immer den Welpen, weil sie von Anfang an alles richtig machen wollen. Und natürlich ist der süß und die wollen mit dem aufwachsen, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber was ja faktisch passiert, ist, dass sie ja 16 Wochen ihn betüdeln und wie ein kleines Baby behandeln und vergessen, dass der in diesen 16 Wochen eigentlich das durchmacht, was ein Mensch von 0 bis 16 Jahren durchmacht, ja. Und das ist halt diese eine wichtige Phase, wo es so drauf ankommt, dass man da Konsequenz etabliert und eben den Hund richtig aufs Leben vorbereitet und so. Und das, muss ich sagen, schaffen die wenigsten wirklich. Also ich zum Beispiel möchte auch keinen Welpen, also ich hatte auch noch nie einen Welpen, weil ich genau diese Arbeit nicht machen möchte. Ich möchte nicht alle 2 Stunden rausgehen, ich möchte nicht den Hund irgendwie ans Alleinebleiben gewöhnen. Das sind natürlich alles Dinge, die man auch bei einem Second-Hand-Hund unter Umständen machen muss. Aber ich weiß einfach, wie viel Bürde und Arbeit es ist, den Hund halt richtig aufs Leben vorzubereiten. Und da nehme ich mir doch einen, wo ich schon charakterlich und auch vom Wesen ein bisschen besser rauskennen kann. Okay, das ist eine coole Socke, den kann ich gleich mal überall irgendwie mitnehmen. Oder den, wenn ich weiß, der kommt von der Pflegestelle und kann dort alleine bleiben, dann habe ich große Chancen, dass er bei mir auch bald alleine bleiben kann. Und das finde ich halt alles viel besser einzuschätzen. Also ja, ich bin für Second-Hand-Hunde, falls es noch nicht so deutlich genug rausgekommen ist.
Und die kann man aber dann auch noch erziehen, meinst du?
Total. Total. Also ich finde ja fast oft noch besser. Ich trainiere, also das klingt jetzt so wertend, weil ich finde, Welpen machen natürlich auch Spaß, aber ich trainiere halt lieber mit erwachsenen Hunden auch oder schon etwas reiferen Hunden, weil bei einem Welpen, wirst du vielleicht selber wissen, die Aufmerksamkeitsspanne ist halt sehr gering und dann, da fliegt ein Blatt und dann kommt da wieder ein anderer Hund und da muss man natürlich einfach auch sehr viel Rücksicht nehmen und Geduld haben. Und erwachsene Hunde, die haben es manchmal ein bisschen schwerer, weil die halt nicht gelernt haben zu lernen und deswegen die Konzentration manchmal auch ein bisschen ein Thema ist, aber die wir schaffen das dann, wenn sie sich gut dran gewöhnen können, schon relativ schnell und da ist es fast, finde ich, noch oft noch leichter, etwas zu etablieren. Schwierig ist es immer dann, aber das ja wissen die Menschen eh auch selber, wenn man schon irgendein Fehlverhalten sozusagen angelernt hat oder der Hund zum Beispiel gelernt hat, ach so, wenn es klingelt, dann rennen die immer hektisch zur Türe und dann bell ich mal, ist natürlich schwieriger, dem Hund dann beizubringen, bleib ruhig auf deiner Decke liegen, als wenn ich das von Anfang an eben schon richtig übe.
Hast du denn schon mal jemanden geraten, seinen Hund abzugeben, weil da kein Miteinander auskommen war?
Also ich muss da sagen, da bin ich immer ein bisschen eine Moralinstanz. Da bin ich so, dass so Aufgabe die allerletzte Option ist. Also wenn ich jemanden geraten habe, einen Hund abzugeben, dann ist das meistens, weil irgendwie Gefahr im Verzug ist, weil es mit dem anderen Hund Probleme gibt, die manchmal auch erst einfach irgendwie nach Jahren entstanden sind. Oder weil es Probleme mit dem Kind gibt oder wirklich ein Aggressionsproblem in der Familie und es sich nicht anders lösen lässt. Wenn es jetzt im Endeffekt so ist, dass eine Abgabe im Raum steht und ich bin jetzt per se nicht so, dass ich sage, man darf niemals den Hund abgeben, aber halt es gibt nur wenige Gründe, die für mich legitim sind. Und wenn es jetzt darum geht, dass ich sage, ja, nee, eigentlich bin ich doch nicht so konsequent und der Hund bräuchte dies und jenes, dann finde ich es halt wirklich richtig scheiße auf gut Deutsch. Und deswegen, da würde ich dann schon den Leuten ins Gewissen reden und sagen, hey, ihr habt die Verantwortung für den Hund übernommen und jetzt müsst ihr sie auch tragen. Und das finde ich halt, finde ich dann super schade, wenn man sich da so verschätzt hat. Wenngleich ich natürlich auch dann denke, für den Hund wäre es wahrscheinlich wirklich besser, wenn er wo lebt, wo er gut verstanden wird. Aber ich kann ja nicht die sein, die sagt, ja, ich suche euch jemanden, weil dann habe ich bald sehr viel zu tun, was das betrifft. Deswegen ist mir schon immer wichtig, den Leuten ins Gewissen zu reden. Und ich finde halt, was auch so ein Thema ist, das finde ich sehr oft auch ja ein Mythos ist einfach ist, dass die Leute oft sagen, ja, ich habe keine Zeit für einen Hund oder ich bin da nicht so konsequent oder so. Es gibt ja für alles immer Lösungen. Also wenn ich finde zum Beispiel, ich meine, ich bin auch selbstständig, ich habe wirklich viele verschiedene Themen und Firmen und so weiter, wo ich zu tun habe. Ich habe auch wenig Zeit. Aber die Zeit, die ich mir für den Hund nehme, die ist halt Quality Time und da mache ich halt. Also ich habe keine 2 Stunden am Tag, jeden Tag für einen Spaziergang. Aber ich mache mit dem halt in meiner Zeit, die ich für den habe, mache ich mit dem coole Sachen und beschäftige sie. Und das Schönste für den Hund ist, ohnehin dabei sein zu können. Und wenn ich auch sage, okay, ich bin aber viel unterwegs, dann kann es ja sein, dass man irgendwie jemanden etablieren kann, sei es jetzt ein Sitter oder irgendjemanden aus der Nachbarschaft oder so, wo der Hund dann halt die Zeit teilweise verbringen kann. Also ich finde halt, manchmal ist es so, ja, man braucht ein Haus und einen Garten und man braucht halt viel Zeit und man braucht vielleicht am besten noch einen zweiten Hund oder, ne, das sind so Klischees einfach und ich finde, es gibt für jedes Lebenskonzept eigentlich eine Lösung. Oder eben auch, dass der Hund gut dran gewöhnt wird, dass er in die Arbeit mitkommen kann.
Würdest du Hundeschule oder ein Hundetraining jedem Halter und Halterin empfehlen oder kommen viele auch erstmal allein zurecht?
Also da habe ich ja ein ganz spannendes Experiment unfreiwilligerweise gemacht, nämlich habe ich einen Podcast ja selber schon seit vielen Jahren, die Hundestunde und ich glaube es war ein Jahr online oder war es gerade im Corona-Jahr, aber es war jedenfalls so, dass ja, wie du weißt, es auch dann einen großen Hundeboom gab zu Corona-Zeiten und viele Hundeschulen ja geschlossen waren. Und die Leute dann mir teilweise wirklich geschrieben haben, also eigentlich bis heute noch, dass sie halt so dankbar sind, dass sie den Podcast gehört haben, weil sie ihren Hund nur damit erzogen haben. Und dann habe ich gedacht, ja, weil ich höre das ja oft, der ist so gut erzogen und dann sehe ich halt, in Wahrheit kann er nichts. Und dann sind die Leute aber oft zu mir ins Training gekommen und ich war wirklich begeistert. Also was ich damit sagen will ist, wenn man so die richtigen Quellen hat und sich wirklich gut reinfuchst, dann gibt es auch Menschen, die das auch so hinkriegen. Ne? Also da ist halt eben die Frage, welche Quellen hat man, ne? Es gibt viele coole Videos und so, die man schauen kann. Also ich glaube schon, dass man viel mitnehmen kann. Ich zum Beispiel bin persönlich immer der Typ, ich brauche immer so diese individuelle Betreuung. Und ich mag, dass mein Hund individuell eingeschätzt wird und so. Und deswegen finde ich das halt auch cool, begleitend zumindest auch mal eben so dieses 1:1 Training zu haben oder von mir aus auch in der Gruppe. Aber definitiv. Ich habe ja zum Beispiel auch eine Online-Hundeschule, da habe ich auch so wirkliche Kurse, die man durchmachen kann und so. Und da gibt's wirklich Menschen, die das durchmachen und sagen, ja, der Hund ist plötzlich von wild abrufbar und die haben mich nie gesehen. Und das finde ich halt großartig. Also ich würde nicht sagen, dass jeder eine Hundeschule machen muss. Aber ich glaube, dass wirklich viele Themen erst gar nicht entstehen würden, wenn man zu einem guten Trainer oder einer guten Trainerin vorab schon geht, dass die Person den Hund mal einschätzt und sagt, was da wichtig ist für diesen einen individuellen Charakter oder diesen Typ Hund, weil man vieles, glaube ich, vorher abfangen kann.
Wir haben jetzt schon mal so grob umfasst, wie viel Verantwortung ein Hund ist. Und dass es ja nicht nur das Zusammenleben zwischen mir als Halterin und dem Hund als Haustier ist, sondern dass da noch viel mehr dran hängt. Hast du da jetzt auch schon Situationen erlebt, wo es jetzt von einem auf den anderen Moment wirklich teuer geworden ist, weil der Hund unvorhergesehen reagiert hat? Der ja so lieb ist und nichts tut eigentlich?
Ja, also ich teile das jetzt vielleicht in verschiedene Themen, weil es gibt ja da viele, viele verschiedene Formen von auch Vorsorge, die man treffen kann. Also einerseits bei uns in Österreich zum Beispiel muss der Hund natürlich eine Haftpflichtversicherung eben haben, wenn solche Sachen passieren. Das ist ja wirklich gesetzlich schon vorgegeben, wenn man ihn anmeldet. Das ist ganz klar und das hat mir auch schon natürlich da und dort mal geholfen. Ich habe mal meine letzte Hündin, die war wirklich auch schon älter, aber ich weiß nicht warum. Manchmal, wenn die so in Taschen gewühlt hat, so in Abwesenheit, hat sie dann aus Frust, wenn sie nichts gefunden hat, dann so mal den Henkel angekaut und das war leider eine Louis Vuitton-Tasche. Und da war ich zum Beispiel sehr gut, dass ich da eine Versicherung hatte für sie. Das ist jetzt so das eine. Dann habe ich einfach auch schon erlebt, dass auch Kundinnen bei mir waren und mir erzählt haben, dass sie schon jahrelang irgendeinen Rechtsstreit haben, weil der Hund irgendwie beim Aussteigen am Supermarktparkplatz einfach nur an der Frau, die da aus dem Auto ausgestiegen ist, hochgesprungen ist und wirklich einen Mini-Kratzer nur erzeugt hat, aber die total hysterisch wurde. Und und letztendlich, wenn es dann hart auf hart kommt, dann wird gecheckt, ist der Hund tollwut geimpft und ne, also das ist halt super mühsam. Deswegen, ich sage nur, es muss gar nicht so groß Gefahr im Verzug sein, dass eben gewisse Themen auf einen zukommen können. Und natürlich auch so Sachen wie Hund rennt über die Straße, es fahren drei Autos zusammen und dann hat man wirklich ein Problem und gerade eben auch dann, wenn natürlich ein Kind mit dem Hund unterwegs ist, wo man sagt, das Kind ist eigentlich nicht so im körperlich-geistigen und reifen Zustand quasi den Hund zu führen. Das sind Sachen, aber natürlich auch Krankenversicherungen. Habe ich ehrlich gesagt immer ein bisschen belächelt und immer so gesagt, ja gut, also bei mir ist jetzt nicht so, wenn jetzt mal eine OP ansteht, dann kann ich das halt auch vom Ersparten bezahlen. Aber jetzt vorgestern erst die Situation, eine Freundin von mir ist mit dem Hund auf der Wiese unterwegs, der übergibt sich und bricht zusammen auf der Wiese. Und der ist wieder stabil, es gibt bis jetzt noch keine Diagnose, aber natürlich direkt eben in die Tierklinik und Röntgen gemacht und nochmal Röntgen gemacht und es wird vielleicht ein CT gemacht, auch nochmal, dass man neurologische Sachen ausschließen kann. Das sind tausende Euro schon mal weg wegen nix eigentlich, ne? Und das war bei mir auch so, dass ich halt eigentlich immer gesagt habe, ja, ich habe so einen mittelgroßen Mischling, also die Chancen stehen eigentlich ganz gut, das ist jetzt so erblich bedingt, zumindest steht das nicht drauf, dass da irgendwie was ist und das brauche ich eigentlich nicht. Und im Nachhinein würde ich aber immer wieder sagen, auch jetzt, was ich mit ihr nur erlebt habe, kleine Wunden, ne, die auf einmal irgendwie immer größer werden und man muss dann doch lange behandeln und so weiter, das läppert sich einfach, gerade mit den Hundherzgebühren, die jetzt ja auch noch erschwerend dazugekommen sind. Also ich würde jetzt für jeden Hund immer eine Tierkrankenversicherung abschließen.
Was hältst du von der Idee, dass Leute einen Hundeführerschein machen müssen, bevor die sich wirklich einen Hund holen?
Ja, in Österreich gibt es ja jetzt seit Juli ein neues Gesetz, wo das verpflichtend ist. Bei allen, also es ist vielleicht für meinen Geschmack auch noch ein bisschen zu locker, weil wenn man quasi einen Hund, also innerhalb von 2 Jahren vorher einen Hund hatte, dann muss man das nicht machen. Aber prinzipiell für die Zukunft ist es so, dass jeder, der sich einen Hund holt, muss so einen 4-stündigen Theorie-Kurs machen, wo quasi einfach ein Vortrag vorgetragen wird und dann danach eine 2-stündige Praxis. Und das finde ich einen absolut guten Schritt in die richtige Richtung. Ich muss sagen, manchmal natürlich, wenn es jetzt so um ältere Personen geht oder so, ne, die, wo man sagt, okay, die müssen eigentlich die vielleicht lassen den Hund in den Garten und der Hund ist auch schon natürlich älter und irgendwie fühlt sich da super wohl. Für manche ist es wahrscheinlich sicher eine Schwelle, aber ich glaube, dass es unterm Strich mehr Positives zur Folge hat als Negatives.
Man darf halt nicht vergessen, dass es ein Lebewesen ist. Und zwar ein Lebewesen, das zu 100% von dir abhängig ist.
Voll. Und wie du sagst, es ist halt auch kein Mensch, den man sich anschafft, den man ja doch irgendwie vielleicht besser kennt und lesen kann, weil man selber Mensch ist, sondern es ist ja wirklich so, dass man sich einfach ein Lebewesen holt, das eine völlig andere Sprache spricht. Und ich glaube, das ist so eins der Grundprobleme, die neben so der fehlenden Erziehung immer ein Auslöser sind für Probleme, und das sind halt Kommunikationsmissverständnisse. Und weil man eben den Hund nicht richtig lesen kann und nicht sieht, der will jetzt schon seine Ruhe haben und hat eigentlich schon dreimal irgendwie gezeigt, dass er Stress hat, und dann wird gebissen und dann war es halt plötzlich der böse Hund. Und ich glaube, das ist halt einfach eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, dass man da auch mal wirklich gezwungen ist, quasi die Basics zu hören und eben so typische Mythen wie, der will nur spielen und der tut ja nichts, und dass damit mal ein bisschen aufgeräumt wird.
Okay, sehr schön. Ja, Conny, vielen lieben Dank für deine Einschätzungen. Hast du noch einen Tipp für unsere HörerInnen da draußen?
Den einen allumfassenden Tipp, der jetzt alles beantwortet. Naja, ich glaube, vielleicht zusammenfassend kann man wirklich sagen, wenn ihr euch einen Hund holt, dann ist also rassemäßig mal wichtig, dass ihr euch wirklich schaut, wofür wurde der gezüchtet. Und aus der Geschichte kann man am meisten schon ableiten, was können so Themen und Herausforderungen im Alltag sein, die vielleicht dann uns im Wege stehen. Und eben im gleichen Atemzug auf jeden Fall eben sagen, hey, es muss ja gar nicht der Rassehund sein, weil sie sind sehr oft nicht mehr so gesund. Und es gibt einfach zahlreiche Hunde im Tierschutz, die einfach die Chance oder die zweite Chance verdient haben. Und deswegen finde ich es so schön, wenn man denen halt auch mal einen Blick schenkt.
Ein Hund ist kein Accessoire und kein Content für dein Profil. Er ist ein Lebewesen, das komplett von dir abhängt, und zwar jeden Tag und über viele Jahre. Genau deshalb gilt, zwischen wie süß und einem entspannten Alltag mit dem Hund liegt eine ganze Menge Arbeit. Niedlich sein oder zogen sein sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Was ich eben aus dem Gespräch mit Conny mitnehme: die meisten Probleme entstehen nicht, weil der Hund schwierig ist, sondern weil wir Menschen unklar sind. Wer führt, wer entscheidet, wer meint, was er sagt, genau das gibt deinem Hund Sicherheit. Und such dir den Hund nicht nur nach der Optik aus. Frag lieber, was dieses Tier braucht und ob es in dein Leben passt. Manchmal ist ein erwachsener Hund aus dem Tierheim die bessere Wahl als der Welpe aus dem Netz. Wenn du gerade überlegst, den Hund zu holen, nimm dir Zeit, informier dich gut und hol dir Beratung, bevor er einzieht. Du und auch dein zukünftiger Hund wirst dir jeden Tag danken.
Das war Lifehacks. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonnier uns und empfiehl uns gern weiter. Lifehacks. Für alle, die dachten, Steuer-ID ist ein neuer Rapper.